Man weiß das nicht genau abzuwägen, aber eindeutig gibt es so eine Art Schicksal oder es gibt Zufälle und die sind mir nun häufig passiert. Ob die nun einfach automatisch gekommen sind, das weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich auch was dafür getan, weil wenn ich nicht nach London gefahren wäre, in dieses Konzert gegangen von Cream, hätte ich damals nicht den ersten Auftritt von Jimi Hendrix gesehen. Und das ist mir häufiger passiert, sowas, wo ich dann denke, ja, ist das jetzt reiner Zufall? Es ist immer eine Mischung. Ich glaube, den Zufällen und dem Schicksal kann man auf die Sprünge helfen, wenn man selbst interessiert, aktiv, engagiert ist. Wenn man nur bequem auf der Couch sitzt und die Dinge so passieren lässt, dann kommen die Zufälle und die Schicksale auch nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Peter Urban, der zu den bekanntesten Radiostimmen Deutschlands zählt und erst kürzlich sein 50. Jubiläum als Moderator beim Sender NDR 2 gefeiert hat. Seitdem hat er sich nicht nur einen Namen als Musikjournalist gemacht und mehrere Dutzend Weltstars interviewt, 25 Jahre lang hat Peter Urban auch die Live-Übertragung vom ESC kommentiert, bis er dieses Kapitel seiner Karriere 2023 für immer beendete. Inzwischen ist er auch Buchautor und hat mit Urban Pop einen sehr erfolgreichen Podcast. Wir sprechen über unvergessliche Begegnungen mit Musiklegenden wie Bruce Springsteen oder Keith Richards, miesgelaunte Weltstars, allzu aufdringliche weibliche Fans, Filterblasen, das vor allem in der jungen Generation immer mehr bröckelnde Pop- und Musikgrundwissen, seine große Begeisterung für Sport und wir sprechen darüber, wie schmerzhaft es für ihn war, den ESC nach einem Vierteljahrhundert erstmals nur als TV-Zuschauer verfolgen zu können. Peter Urban verrät, wie er es geschafft hat, als junger Mann seine extreme Schüchternheit zu überwinden, warum aus ihm fast ein Oberstudienrat geworden wäre, wann ein schwerer Verkehrsunfall sein Leben fast für immer dramatisch verändert hätte und wieso er auch in den dunkelsten Lebensmomenten nie seinen Optimismus verloren hat. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Urban.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Peter Urban, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
Ja, hallo Alexander, sehr hübsch hier.
Vielen lieben Dank. Es ist auch extra für dich die Sonne rauszukommen. Ja. Es hat noch vor einer Stunde Hunde und Katzen geregnet. Juli in Hamburg, manchmal kann er auch ganz schön anstrengend sein.
Ja, April.
Peter, du hast am 9. Mai ein großes Jubiläum gefeiert und zwar 50 Jahre beim NDR. Es gab am 9. Mai 1974 die erste Sendung von der Musik für junge Leute. Wie emotional war dieser 9. Mai für dich?
Ja, das war schon komisch. An dem Tag hatte ich aber aus Versehen oder zufällig keine Sendung, weil es Christi Himmelfahrt war. Es war Feiertag.
Wie das manchmal so spielt, das Leben.
Und außerdem das zweite Halbfinale des ESC. Also insofern passte mir das ganz gut. Wir haben das aber nachgeholt. Am 30. Mai haben wir eine Jubiläumssendung gemacht, 4 Stunden lang auf NDR 2, wo ich dann Stücke aus 50 Jahren gespielt habe, Ausschnitte aus meinen ersten Sendungen. Ich habe ja hunderte, tausende von Kassetten noch. Und die sind immer noch intakt nach 50 Jahren.
Habe ich zur Vorbereitung die Sendung bei Das gesehen. Das war sehr charmant. Da hattest du dann eine was vorgespielt und erst klappte das nicht. Ne?
Ja, so, weißt du warum? Das klappte nicht, weil die hatten einen Kassettenrekorder da, der vom Kopf toplastig. Da musst du von oben rein, da musst du die Kassette andersrum reinstecken, als bei einem, wo du von dir Front in die Front reintust. Insofern, da wussten wir nicht Bescheid.
Aber war sehr charmant. Ja. Und finde ich toll, dass du auch solche Sachen noch aufbewahrst, weil es gab damals Platten von Bobby Womack, von Millie Jackson, Bob Marley, die hast du in deinem, wie du selbst sagst, wunderbar hässlichen lila Plattenkoffer aus Plastik mitgeschleppt. Befindet sich noch irgendeine dieser Platten von 1974 in deinem Besitz? Oder hast du alle, warst du alle Platten aufbewahrt?
Ich habe nicht alle aufbewahrt.
Das wäre, glaube ich, auch
die,
zu viel. Ne?
Die habe ich garantiert noch, weil das waren also Sachen, die ich liebte, die ich gerne mochte. Auch die erste Bob Marley Platte, die ich kaufte, Catch a Fire, hatte ich mir in England gekauft, noch mit einem Cover, das konnte man aufklappen wie ein Feuerzeug. Also sensationell. Und solche Sachen habe ich natürlich auch behoben, ja.
Thema Cover ist auch so eine Sache für sich. Ich glaube, wir beide schwelgen da in Erinnerung. Ich finde es sehr schade, dass heute Alben gar nicht mehr so zelebriert werden, wie es früher waren. Das ist alles so austauschbar geworden. Nicht, dass die Musik austauschbar geworden ist. Da finde ich es immer noch sehr viel schöne Entwicklung. Aber so dieses wie toll war das früher, wenn man eine Platte irgendwie aus dem Eingeschweißten aufgemacht hat, man zieht sie raus und wie das roch, ne? Und das war ein Ritual.
Das Gefühl, zum Beispiel auch die, als Sgt. Pepper rauskam und du kriegst dieses Doppelalbum und dann packst du das aus. Ich habe mir das aus England schicken lassen, nach, wo weiß ich, es war Hamburg oder Quakenburg, es war schon Hamburg. Und dann packst du es aus und klappst du es auf und dann siehst du die Bilder und dann die Texte, liest das alles. Also es war ein Genuss, bevor du überhaupt die Musik gehört hast.
Und es gab eben auch viel mehr Konzeptalben. Das ist auch ein Thema für sich. Das versuchen heute auch immer noch Künstlerinnen und Künstler. Aber es wird halt, es ist schwieriger, weil, glaube ich, die ganzen Hörgewohnheiten verändert haben. Nicht bei allen, aber bei vielen.
Einige machen es ja noch sehr bewusst. Taylor Swift mit diesem neuen Album, 32 Songs, allerdings auch in der Zusatzausgabe. Aber bei ihr ist das noch ein bewusstes Werk. Also jetzt kommt ein neues Album. Bei anderen, ja, die bringen da mal einen Song raus und dann 3 Monate später wieder mal einen Song und so. Das finde ich so ein bisschen zu zufällig. Ich hab's gerne lieber in einem bestimmten Paket, in einem Konzept, dass ich weiß, ach, das gehört dazu.
Ich habe ja auch schon diverse junge Musiker in meinem Format zu Gast gehabt und die haben dann auch zugegeben, dass es eben heute eher so läuft, dass man Hits produziert, dass man die testet und dann werden nachher Dinge auf dem Album gesammelt. Also da ist dieses Konzeptthema gar nicht mehr da. Weißt du, die gucken dann halt, weil sie auch sagen, es lohnt sich leider auch gar nicht mehr so, weil es läuft halt alles, fast alles über Spotify.
Genau.
Ist ein Thema für sich. Also
und eben auf Spotify und auf den Streamingdiensten werden ja nicht alle abgerufen, sondern Einzeltitel. Ne? Und insofern ist das dann egal, ehrlich gesagt. Da
total.
Gebe ich dir recht.
Nochmal zurück zu deiner ersten Sendung. Ja. Wie aufgeregt und nervös warst du denn damals?
Och, schon nervös. Also ich meine, ich hatte ja noch nur als Gast ein paar Sendungen gemacht, aber nicht allein verantwortlich. Man musste auch die Schallplatten ja selbst auflegen, die Nadel richtig draufsetzen, dann ein bisschen zurückspulen, damit der Anfang auch drauf ist und solche Dinge. Das waren schon rein physische Dinge, die man auch immer machen musste und dann reden. Ich war aber auch sehr schüchtern, wenn ich jetzt die Aufnahme höre. Das klingt schon ein bisschen sehr still. Wurde aber schnell besser. Das war dann ganz gut.
Klappte. Die Übung macht bei allen den Meister. Genau. Aber was ich auch sehr interessant finde, du hattest dann ja schnell einen Riesenerfolg und hattest eine unheimliche Macht. Du konntest eine ganze Generation beeinflussen. Also mit dem Musikgeschmack, das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Es ist ja heute in dieser Spotify-Streaming-Welt, wo eben alle sich ihre eigenen
YouTube,
Blasen
alles,
suchen. Ne?
Jeder kann sich was suchen.
Du konntest musikalisch sozialisieren. Wann wurde dir das denn zum ersten Mal bewusst, dass du tatsächlich ein Influencer
warst? War man. Wird dir erst gar nicht bewusst. Du gehst dahin, freust dich, dass du was machen kannst, was dir Spaß macht, Musik vorzustellen, die du toll findest. Irgendwann merkst du dann, wenn die Briefe kommen und die Postkarten und die Leute haben geschrieben wie blöde, dass du einen richtig großen Einfluss hast, weil es gab ja auch keine Konkurrenz. Es gab ja keinen anderen Sender und wir waren im NDR das einzige Programm, das Musik für junge Leute eben spielte, eben Rockmusik, Popmusik, Soul, Reggae und so weiter. Und andere Programme gab es nicht. Man konnte über Mittelwelle Radio Luxemburg hören oder vielleicht mal Radio Bremen, aber sonst gab es nicht. Und wir sendeten ja über wirklich halb Deutschland bis in den Osten rein. Und mir wurde das jetzt nochmal richtig klar. Ich gehe ja auf Lesereisen für mein Buch und komme auch in Gegenden, in denen der NDR eigentlich nicht so empfangen wird, auch in der früheren DDR und so. Und die Leute kommen und sagen, ja, wir haben das auch gehört. Ihr wart die Einzigen, die uns praktisch musikalisch erzogen haben.
Wahnsinn.
Ihr wart der Musikunterricht nach der Schule und das war auch eine geile Sendezeit. Wir fingen um 2:30 an, da kamen die aus der Schule, heute kommen die Schüler um 3 oder 4 aus der Schule, damals wirklich um 1:30, dann gab's Mittagessen oder Hausaufgaben machen und dann dabei haben sie unsere Sendung gehört. Die lief bis 3, manchmal auch bis 3:30 und es war die perfekte Zeit, um wirklich einen großen Einfluss auf junge Leute oder andere zu haben.
Und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne?
Also ich glaube, irgendwann ist es auch wirklich ein tolles Gefühl. Und dann, aber ich merke das jetzt nachträglich noch, wie groß das eigentlich war, denn dann über die Jahre hat man das ja auch dann vergessen und dann kamen dann die Videos auf, MTV und dann kamen die sozialen Networks oder E-Mails auf.
Genau.
Jetzt heute kriegst du ja keine Briefe mehr, sondern du kriegst ja höchstens eben Mails.
Oder eine WhatsApp oder was
oder
auch immer. Aber ganz interessant finde ich, dass das Thema Musik Erziehung hört sich so streng an, aber dass eben Leute ein musikalisches Grundwissen haben. Wir haben ja schon über Filterblasen gesprochen, dass eben junge Leute heute auch sehr viel über YouTube, über Spotify sich gezielt suchen. Wie ist das in deinen Augen? Geht da so ein Pop-Grundwissen verloren? Weil ich kriege immer wieder erstaunt mit, dass eben ganz junge Leute teilweise nicht mehr wissen, wer Jimi Hendrix, wer Prince, wer David Bowie war. Selbst ein Madonna, die ja so ein bisschen immer noch einen Fuß in der jetzigen Zeit hat, wissen sie auch teilweise nicht mehr. Das finde ich ein bisschen traurig. Wie geht dir das? das? Ist das schade?
Also, wenn das wirklich so ist, dann ist es wirklich sehr traurig. Das liegt aber einmal daran, dass der Musikunterricht in der Schule sehr vernachlässigt wurde und mittlerweile ein guter Musikunterricht an der Schule ja auch diese Musik berücksichtigen müsste, die Musikgeschichte der Absolut. Popmusik. Das müsste sein. Gut, das kann man nicht erwarten, ist aber traurig, dass es nicht so ist. Und die Radiosender machen das ja nicht mehr. Die Musik, die im Radio allgemein läuft, ist ja nicht Jimi Hendrix oder Led Zeppelin von früher, sondern DJ Blabla trifft Sängerin so. Dieser Schwerpunkt, auch pophistorisch zu arbeiten, Sendungen zu machen, Programme, wo nicht nur die ein bisschen leicht gewichtige, oberflächliche Popmusik, sondern auch richtig die Kerndinge, die zur Popmusikgeschichte gehören, Bob Dylan, eben die Stones und Hendrix und so, dass sowas mal läuft, hast du im Radio nicht. Diese Quelle der Information geht verloren, außerdem ist Radio für junge Leute auch nicht mehr das richtige Medium. Stimmt. Ich muss aber sagen, bei interessierten, neugierigen Jugendlichen ist es anders. Ich nehme da immer meine Tochter als Beispiel, die schon als 16-, 17-Jährige sich aus dem Angebot, das der Streamingdienst nun ihr gegeben hat, sich ihre Lieblingstitel zusammengesucht hat aus den 50er, 60er, 70ern, 80ern. Sie hat sich überall die Perlen genommen von Fleetwood Mac, Beatles, sogar Frank Sinatra oder sonst was, weil sie einfach nur gesagt hat, das gefällt mir, das will ich hören. Und so denken eigentlich Menschen. Und wenn sie diese Neugier haben, dann können sie sich jetzt über die neuen Streamingdienste, wo du alles wirklich hören kannst, sehr gut informieren. Oder bei YouTube wirst du ja manchmal dann weitergeleitet. Ach, jetzt hast du das angeklickt, jetzt hör dir doch mal das an oder guck mal das Video an. Und manchmal, wenn ich da sitze und irgendwas an mir anschaue, dann bin ich 3 Stunden dabei, weil du wirst immer, auch das Konzert von Aretha Franklin von damals oder das Interview mit Joni Mitchell oder du kannst ja Perlen
sehen. Es ist Wahnsinn, es ist eine Fundgrube.
Insofern halte ich heute die Informationslage eigentlich für viel besser als früher. Wenn ich früher was recherchieren musste für eine Sendung über einen Künstler, da musste ich Bücher kaufen oder Zeitschriften abonnieren. Ich musste überall recherchieren und nachschauen. Heute klickst du es an, googelst, hast alle Infos da und kannst nachschauen, war das Konzert am 1. Februar oder am 1. März. Das kannst du alles nachschauen heutzutage. Also ich bin mit der heutigen Zeit eigentlich sehr zufrieden.
Das ist eine Fundgrube, es ist ein ganz großer Blumenstrauß, aber ich habe eben den Eindruck, dass die jungen Leute sich durch diese ganzen Filtergeschichten dann nicht mehr genug informieren können, was irgendwie die großartige Vielfältigkeit der Musikwelt angeht. Es gab ja auch früher noch das Lagerfeuerfernsehen. Ich sage nur bei Wetten, das kam dann auch mal, die Stones kamen auch mal Stars aus den 70ern. Das gibt's heute nicht mehr. Würdest du denn sagen, dann ist es auch die Pflicht von Eltern, du bist ein Selbstzweifacher Papa, von erwachsenen Kindern inzwischen, dass sie dann auch ein bisschen mal so ein Pop- oder ein Rock-Grundwissen den Kindern beibringen?
Ja,
oder
das
sagst
können
du,
die Eltern ja auch oft nicht. Ne?
Die kennen dann auch teilweise nur Schlager.
Das ist auch gar nicht richtig. Und insofern bin ich immer dankbar, dass ich jetzt auch über den Podcast, den ich mache, Urban Pop, der ja eine sehr, sehr große Verbreitung hat und wo mir dann Leute aus allen möglichen Altersklassen sagen, ey, wir hören das, auch Jüngere, und wir erfahren ganz viel über Musik, über die wir sonst nichts erfahren haben. Also, dass das nun möglich ist, auf die Art und Weise über Podcasts sowas mitzuteilen, finde ich großartig und bin ich auch sehr dankbar. Das Lustigste war, dass mal, ich sitze in der Bahn, da kommt ein Herr auf mich mit einer Tochter, das Mädchen vielleicht 10, 11, 12 so. Und er sagte, wir müssen uns bei Ihnen bedanken, Herr Orban. Meine Tochter hat durch Sie Taylor Swift kennengelernt. Ich sag, wie geht das denn? Nein, die Tochter hatte wohl den Podcast gehört, den ich über Taylor gemacht habe. Und dann waren der Vater und die Tochter so begeistert. Die Tochter hatte von ihr nichts gehört.
Das ist ja ein Witz.
Das ist natürlich eine extreme Ausnahme.
Das ist aber lustig.
Aber ich musste so lachen. Ja.
Was es alles gibt. Also das ist natürlich, aber
sau komisch.
Verstehst du heute noch die jungen Leute? Oder du bist, finde ich, und das ist jetzt, hört sich so ein bisschen ausgelutscht an, aber du bist im Herzen jung, du bist neugierig, du bist immer noch sehr offen. Verstehst du die jungen Leute oder ist das heute schwerer denn je? Weil, jede Generation hat sich verändert und es gibt immer neue Strömungen und ich tue mich auch manchmal schon schwer, denke, ich bin auch ein alter weißer Mann geworden. Ich steig da nicht mehr durch.
Manche Sachen sind nicht so einfach zu verstehen, aber die kann ich und muss ich auch nicht verstehen. Also natürlich weiß ich, es sind jetzt andere Faszinationen, die da sind. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen kritisches Umgehen mit den Social Networks, dass man einfach das relativiert, dass man weiß, was das für Sachen sind. Das sind Sachen, die auch bewusst als Werbung produziert und angelegt werden. Und insofern, dass man da mal ein bisschen wacher wird und sich auch nicht von falschen Dingen so beeinflussen lässt, die wirklich nur auf Klicks aus sind. Also man merkt bei den Schlagzeilen, wenn du jetzt auf einer Internetseite eine Nachrichtenübersicht hast, geht's ja nur um Schlagzeilen, die attraktiv sein muss, dass du scharf drauf bist, dran drauf zu klicken.
Clickbait.
Und der Inhalt ist vollkommen Pillepalle nachher, ist gar nicht so wichtig und gut. Aber, und diese Art von Mentalität, das geht mir echt auf den Geist, dass da Leute wirklich mal nur sich einseitig informieren, dann sollte man doch wieder mal darauf zurückkehren, seriöse Medien zu nutzen, eben mal die Süddeutsche Zeitung oder mein Gott andere Zeitschriften, die ja auch digitale Angebote haben, zu lesen und ein bisschen vielfältiger und ausführlicher sich zu informieren.
Wäre, glaube ich, ein Appell von uns beiden an die Schulen, die natürlich so schon genug Baustellen haben, muss man sagen, aber also Mediennutzung, soziale Mediennutzung, beides ist wichtig, ne? Also dass man einfach das den Kindern mitgibt, was sie bedenken müssen, dass sie eben nicht in diese Fallen
tappen. Und das ist vernachlässigt, da gebe ich dir voll recht, an den Schulen. Das ist ein Fach, das muss gemacht werden und die Lehrer waren bisher relativ unfähig, das zu tun. Ich weiß, mein Sohn, der technikaffin ist, musste dann immer, wenn ein Lehrer den Beamer nicht anbekam oder den Computer von dem Whiteboard, die hatten ja alle diese Tafeln schon, wo man drauf schreiben kann digital, der das aber nicht benutzen konnte, musste mein Sohn aus seiner Klasse raus und erstmal dem das Ding anschalten und so.
Das ist aber weißt du,
die Lehrer
traurig,
unfähig waren, überhaupt mit sowas umzugehen. Das muss sich grundsätzlich ändern. Das muss zur Grundausbildung von Pädagogen gehören.
Das ist ein gutes Stichwort, dass man wahrscheinlich dann wirklich schon von Anfang an da beginnen muss und nicht irgendwie, muss man denen zeigen, losgehen. So und so läuft das und dass die eben auch digital affin sind. Peter, du hast in deiner beruflichen Laufbahn ja sehr viele Legenden getroffen. Also ich nenne nur ein paar Namen, Elton John, Paul Simon, Keith Richard, Joni Mitchell, David Bowie. Und das nicht nur für die heute vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, sondern das war eine tolle Zeit damals. Du hattest dann bis zu einer Stunde, manchmal sogar mehr Zeit. Ich habe natürlich auch dein Buch gelesen und viel über dich auch recherchiert und du hast immer sehr gerne erzählt, dass die Begegnung mit Bruce Springsteen ganz tief in deinem Herzen ist, aber da möchte ich jetzt nicht mit dir drüber sprechen, sondern hast du außer dieser legendären Begegnung mit Bruce Springsteen, wo du 1981 im Hamburger Kongresszentrum in der, ich glaube das war in einem schmalen Raum, so ein Massierraum und da hast du mit ihm so ganz hinter der Bühne und ein tolles Gespräch geführt, das ist glaube ich ganz tief in deinem Herzen, aber hast du noch irgendeine andere Begegnung, die dir jetzt spontan, ich weiß, das ist schwer, du hast so viel Menschen getroffen, so viele Legenden, wo du sagst, das ist einfach unvergesslich und da lächle ich immer wieder, wenn ich daran denke.
Harry Belafonte, ein großartiger Schauspieler, sozialer Kämpfer für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Damals war er hier als Filmproduzent. Er hatte den ersten Film über Hip-Hop, über die neue Kultur aus den Ghettos gemacht. Ja. Das war 83, also sehr, sehr, sehr früh. Und ein Mann, der ein so soziales Bewusstsein hat und aber gleichzeitig eine unfassbare Herzlichkeit, der dich wirklich wie eine wahre Person, nicht nur wie so ein, ich muss dem ja ein Interview geben, der hat dich wirklich voll intensiv und herzlich mit dir beschäftigt und so. Das war schon wirklich toll. Das sind wirklich die größten Dinge. Auch Keith Richards auf seine kumpelige, ein bisschen so angeheiterte Art, sehr lustig, aber er war auch sehr persönlich, wirklich ein klasse Typ. Also da wusste man, ey, das ist einer, der hat's eigentlich das Herz auf dem richtigen Fleck.
Was ja immer das Wichtigste ist, ne, dass man so eine Wärme
Leute
spürt.
Du hast natürlich Leute, die auch einfach nur Profis sind, wie David Bowie, da weißt du nicht genau, meint er das jetzt wirklich so oder ist das nur seine Rolle, die er gerade spielt und so. Aber es ist ja auch okay, gibt solche Leute eben auch. Nee, das sind so Erlebnisse, die mir wirklich auch in Erinnerung bleiben. Bei Springsteen blieb einfach dieser glänzende, nackte Oberkörper in Erinnerung. Super Figur. Damals war der ja auch noch erst,
Anfang, Ende 20, Anfang
den
30ern.
Genau, und total fit.
Super.
Und ich war etwas verblüfft, dass der da auf meinem nackten Oberkörper stand.
Nun hast du ganz viel tolle Erlebnisse gehabt. Hast du auch mal ein Interview gehabt, wo du merktest, das ist jetzt ein bisschen zäh und ich habe eine Stunde, aber ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt eine Stunde ausfüllen soll, weil dieser Star sind einsilbig und das gibt's ja immer mal wieder. Oder hast du das Glück gehabt, dass dir das nie passiert ist?
Ja, selten. Ganz, ganz selten. Mhm. Also am Anfang als Elton John in London, das war 10 Uhr morgens, er kam mit dem Motorrad an, er sagte, er hätte eine Erkältung und er sagte, es ging ihm nicht so gut. Und da dachte ich, oh je, das wird ja was. Aber das er brach dann auf.
Super.
Wir redeten über Fußball und über alles Mögliche. Und deswegen, das wurde lockerer. Billy Joel ist eben so ein typischer New Yorker, der auch manchmal so ein bisschen missmutig sein kann und ein bisschen einsilbig. Den fand ich zäh.
Ja.
Vielleicht war er auch müde, hatte einen Jetlag. Kannst du haben manchmal. Ja. Aber da steckst du nicht drin. Ich merkte aber, öfters, wenn ich, es gibt ja so Roundtable-Interviews, die musste ich ein paar Mal, ein, zweimal, dreimal, viermal machen, wo Leute von anderen Medien dabei sitzen, so mal von Frauenzeitschriften oder von Stern oder der Bunten, und die wirklich mit der Materie wenig zu tun haben, die sich nicht richtig vorbereitet hatten. Und wenn die dann Fragen stellten, wie, was ist denn ihr Lieblingsessen oder so, und Eric Clapton nur noch mit den Augen rollte, dann weißt du genau, hier das Gespräch führt jetzt nicht richtig weit.
Das kenne ich, du.
Das ja. Lähmt sehr.
Also,
und du kannst dann auch gar nicht mehr mit einer richtig guten Frage da reinkommen. Man merkt, dann ist er schon glücklich, dass er mal eine vernünftige Frage kriegt, aber die Stimmung ist einfach runter.
Klar, und du kannst natürlich dann auch mit dem Ergebnis herzlich wenig anfangen, ne? Weil wenn dann hast du so zwei, drei gute Antworten und der Rest ist einfach für die Tonne. Ne? Das ist natürlich dann sehr unschön. Du bist in den 70ern dann auch schnell selbst ein Star geworden, muss man einfach sagen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du einfach unglaublich hohe Reichweite hattest damals. Mhm. Mit was für Gefühlen denkst du denn daran zurück? Ist dir das, wir haben schon darüber gesprochen, dass es dir dann auch bewusst wurde, was du für einen Impact hast, was du für einen Einfluss auf die jungen Leute ausübst. Aber was war das für ein Gefühl, dass du merkst, oh, jetzt haben ja die Leute auch mich als Person auf dem Radar und die interessieren sich auch für mich als Person?
Ehrlich gesagt war ich immer vielleicht zu naiv, zu schüchtern. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich merkte dann krieg ich auf einmal Interviewanfragen vom Hamburger Abendblatt oder sowas. Und der mich aber nur benutzen wollte. Das war also ein einmaliges Erlebnis. Ein Mensch interviewte mich, ein junger Redakteur, und wir redeten eine Stunde am Telefon und er schickte mir das zum Redigieren auch. Und in der Zeitung stand was komplett anderes. Er hatte alles erfunden. Und es war da so eine Zeit, da war die Springer-Presse, da gehörte das Abendblatt zu Springer. Da war der Versuch doch da, dem NDR immer wieder mal einen reinzuwirken.
Also krawallig, er war auf Krawall gebürstet.
Und das war eine Sache. Und natürlich konnte ich beweisen, dass ich das nicht gesagt hatte, was da drin stand. Und dann kam der Justiziar, die Anwälte und so weiter, die mussten eine Gegendarstellung machen. Aber irgendwie wurde mir dann in den 80ern auch klar, oh ja, die Aufmerksamkeit ist groß. Als Musiker freust du dich über Aufmerksamkeit. Wenn da eine volle Fabrik ist, 1400 Leute und die Leute jubeln, ey, das bist du aber nicht alleine. Das ist eine Band, das sind 6, 7 Musiker oder 5 Musiker, und das macht einfach Spaß, das zu tun. Aber so als einzelner Mensch merkst du dann aber, wenn du Briefe kriegst, die auch sehr persönlich werden und die von überall herkommen, auch aus der DDR, dann merkst du schon, was für einen Einfluss du hast. Aber ehrlich gesagt, heutzutage, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, nachdem ich nun 25 Jahre im Fernsehen zu hören war, ist das noch wirklich viel, viel größer geworden, und so, dass ich überall von der Stimme her erkannt werde. Ich gehe irgendwo hin, sitze in der U-Bahn hier, rede gar nicht. Da kommt eine Frau und sagt, ja, hey, vielen Dank für die vielen Jahre beim ESC. Oder ich bin irgendwo und rede einfach nur so, und einfach kommen sie alle und gucken und fragen mich und wollen Autogramme. Also das ist heute noch viel stärker.
Ja, klar, weil dann natürlich auch die Verbreitung, du hast ja schon gesagt, du bist ja auf so vielen auch Baustellen unterwegs. Jetzt hast du ja diesen super erfolgreichen Podcast auch. Und das ist eben auch so schön, dass heute ja wirklich alles in die hinterste Ecke auch gelangt. Ne? Also ich meine, der NDR wurde ja auch damals schon woanders gesendet, aber ist ja heute viel leichter, dass du jeden Winkel im deutschsprachigen Raum erreichst. Du hast dann ja auch einmal eine Stalker-Erfahrung gemacht, ne? Also es war also Stalker ist natürlich immer, da denken viele, oh Gott, wie schrecklich. Das war, glaube ich, immer noch so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber so, da wurden schon Grenzen überschritten.
Also,
ne?
Also es ist so gewesen, es gab Personen, die den schrieben oder so intensiv schrieben, seitenlange Briefe, wo du wusstest, hier macht sich jemand irgendwelche Illusionen oder hat was falsch verstanden.
Also Liebesbriefe, ne?
So Liebesbriefe, mit denen hast du ja nicht persönlich geredet, aber irgendwann haben solche Leute dann auch deine Telefonnummer rausbekommen und rufen dich dann an. Und dann musst du die dann abwürgen, und oder sie stehen beim NDR, bei der Pforte, oder sagen dem Pförtner, ja, sie werden mit mir verabredet, und dann warten sie dann irgendwo vor dem Studio. Das war schon grenzwertig, aber nun hatte diese eine Dame meine Adresse rausbekommen und stand auf einmal nun vor meiner Wohnungstür. Und ich hatte sie dann schon mal ein paar Mal gesehen und wusste, ach ja, was will sie denn? Wollte sie mir was vorbeibringen? Irgendwas Nettes, dachte ich.
Ich hab dir was gebastelt.
Ja, sowas, ne? Und dann war es natürlich bei dem Fall so, da klingelt das Telefon, ich muss in die Küche, um das Telefon zu holen, und komm wieder, und da war die Frau nicht mehr da. Dachte ich, oh, ist hier wohl gegangen. Und dann sehe ich den Spalt zum Schlafzimmer, in der Schlafzimmertür offen, denk, was ist da? Und da lag sie im Bett, nackig.
Ein Geschenk für dich, lieber Peter.
Und ich dachte, nee, das Geschenk möchte ich dann im Moment jetzt doch nicht.
Oh Gott, das ist aber auch hochnotpeinlich, dann wie kommt man aus so einer Situation wieder?
Dann musst du natürlich sagen, nun bitte verabschiede dich oder so, und das war dann auch wirklich sehr peinlich.
Bitte wieder anziehen, tschüss.
Aber das ist schon, sagen wir mal, da kann man aber auch, muss man auch sein, wie muss man aufpassen, wie man umgeht, denn das sind ja Sachen, da ist ja einer, denkt ja nicht normal. Das ist ja schon ein Fall, der so grenzwertig ist, dass du denkst, da musst du doch mal vorsichtig damit umgehen.
Sie kam, war dann aber auch nicht mehr da, ne? Also die hat das dann, also.
Nee, die hat es dann begriffen, gut, aber wunderbar. Briefe kamen immer noch.
Ja, aber das sind natürlich auch so Erlebnisse, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Ne? Also ich meine, wahrscheinlich hast du damals noch mit jugendlichem Elan darüber hinweggelächelt, aber das ist
ich
schon.
Ja, ich dachte, okay, aber nee.
Peter, du bist, wie gesagt, seit 50 Jahren einer der größten und bekanntesten Radiomacher. Du bist eine Musikinstanz. Du hast mehr als 50.000 Songs gespielt. Du warst auf mehr als 2.000 Konzerten. Du brennst aber heute, auch im Alter von 76, immer noch wie ein Kind, wie ein junger Mensch für das Medium, für die Musik, für diese Faszination. Mhm. Also du denkst auch nicht eine Sekunde an Ruhestand. Ich habe das Gefühl, du hast noch so viel Pläne und du hast noch so viel Energie. Woher nimmst du das? Woher nimmst du diese Begeisterungsfähigkeit, dass du weiterhin was machen möchtest, dass du den Menschen auch was über Musik erzählen willst, etc. pp.
Irgendwie hat man das Gefühl, man müsste das irgendwie mitteilen. Auf der einen Seite kann ich das in diesem Podcast, aber auch über neuere Musik. Ich höre mir alle Neuerscheinungen an und da gibt's auch viel Mist und Schrott, wie immer, zu allen Zeiten. Aber die Perlen, die ich dann finde, die möchte ich dann und darf ich dann auch vorstellen und bin sehr froh, dass ich das Medium habe. Einmal die Woche 3 Stunden lang bei NDR2 kann ich das einfach machen. Und es macht mir einfach Spaß. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, das nicht zu tun und nur zu Hause die Zeitung zu lesen oder im Garten zu sitzen oder den Rasen zu mähen, wäre für mich nicht abendfüllend. Meine Frau sieht das vielleicht anders. Meine Frau hat seit einigen Jahren ein Business, ist Patissier, hat eine Patisserie, die auch auf Märkten ihre Sachen anbietet. Die würde gerne von mir mal mehr ein bisschen logistische und andere Unterstützung haben. Aber erstens, ich kann nicht backen. Ich kann auch nicht da mich hinstellen und das verkaufen. Aber ich kann sie schon unterstützen. Also ich war ein paar Mal da und habe mich dann einfach dahingestellt und mit irgendwie jemandem geredet. Und das zieht ja dann auch Leute an. Dann,
klar.
Oh, guck mal. Ja.
Ist das ist ein
insofern, aber nein, also meine die Kuchen und die Sachen, die meine Frau macht, sind so außergewöhnlich toll, dass sie alleine eigentlich dastehen. Also da muss ich nicht unbedingt helfen. Aber sie wünschte sich schon mehr Engagement von mir und nicht nur für meine
aber
Dinge.
Du bist ja auch
aber
wirklich
ich
busy, ne? Ja, gut. Also das, ich glaube, das hält dich auch jung. Also, ne? Also das ist einfach so, dass man ja immer auch aufblüht. Ich finde, Musik ist eines der schönsten Themen der Welt. Punkt, ne? Also da braucht man nicht drum rumzureden.
Und ehrlich gesagt, da gibt's natürlich bei mir noch eine andere Seite. Ich liebe Sport, Fußball, ich gucke jedes Spiel, ich gucke englische Premier League, ich gucke jedes Skirennen, ich liebe alpinen Skisport, all diese Dinge. Also das ist mein zweites Standbein und das kostet natürlich viel Zeit.
Klar.
Und ich bin dankbar für die heutigen Medien, dass du also Sachen in der Mediathek gucken kannst, wenn du willst. Tour de France ist jetzt zum Beispiel und ich kann mir aber die Etappe oder im Schnelldurchgang auszugsweise nachträglich in einer halben Stunde angucken, wo ich früher 4 Stunden dabei saß und immer geguckt habe.
Also
ich liebe
die moderne
heutige Zeit.
Technologie ist super, ne? Du hast es ja schon gesagt, du bist inzwischen auch einer der erfolgreichsten Podcaster des Landes mit Peter Urban, also mit Urban Pop und das ist der Musiktalk mit Peter Urban. Gibt's Pläne, das vielleicht ein bisschen auszubauen oder ist dir das dann zu viel Arbeit im positiven Sinne? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja auch, es ist eine Verpflichtung, man muss ja jede Woche eine neue Folge produzieren. Ist da was so in deinem Hinterkopf, dass du sagst, da ist noch so viel Musik drin im wahrsten Sinne des Wortes,
also,
da kann ich mir auch andere
das
noch.
Alle 2 Wochen.
Ach, alle 2 Wochen, okay.
Und das ist schon genug Arbeit.
Ich wollte
ehrlich
sagen,
gesagt, ich brauche ja immer knapp eine Woche, mich für sowas vorzubereiten. Ich höre mir jeden Song des Künstlers nochmal an, überleg, ist der jetzt noch so gut, wie ich das früher fand oder nicht? Oder auch, wenn es ein neuerer Künstler ist, höre ich mir alles an, informiere mich, lese Bücher, Zeitschriftenartikel. Ich muss ja irgendwas auch hernehmen, was ich erzählen kann, wenn ich die Leute nicht selbst getroffen habe. Insofern ist mir das schon genug Arbeit. Es ist natürlich so, dass es verbreitet ist in der ARD, Audiothek, aber auch bei den anderen Podcast-Portalen. Es wird auch bei ndr.de immer sehr gut abgegriffen. Das kann man nun nicht vergleichen mit den lukrativen Podcasts, die Leute bei Spotify oder woanders machen. Ne?
Nö, klar.
Aber trotzdem, es befriedigt mich sehr, das zu machen. Es ist sehr erfolgreich. Und ja, es könnte man natürlich nochmal Aber ich weiß nicht, alles jede Woche, das wäre mir, glaube ich, wirklich zu viel. Man könnte überlegen, ob man das mal aufschreibt, was man da mal so erzählt. Da muss man mal überlegen. Also das sind so Überlegungen, die man so hat, ob man das auch auf der Basis. Aber durch diese Audio-Darbietung, audiovisuell ist es nicht möglich, weil du kriegst ja viele Videorechte nicht für sowas. Klar. Insofern, das kannst du vergessen.
Und gerade wenn es um auch jetzt Legenden aus den 70ern geht, ist es ja auch gar nicht so viel Bewegtbild da. Da gibt's dann so ein paar Konzertaufnahmen und
die kriegst du auch nicht, da musst du viel bezahlen, das kannst du, glaube ich, vergessen. Aber sind wir schon froh, dass wir überhaupt Musik zitieren können. Das ist ja auch bei Podcasts immer nicht ganz so einfach.
Aber spannende Info, dass du wirklich da dir so viel Zeit nimmst und da nochmal so tief eintauchst, weil viele denken wahrscheinlich, ach, der Peter, der schüttelt das so aus dem Ärmel, der ist ja ein wandelndes Musiklexikon. Ja,
das schon, aber da muss ich dann auch, und das kannst du natürlich heute gut mal kurz, wenn du was vergessen hast, kannst du es sehr schnell recherchieren. Und insofern die heutige Zeit auch da sehr vorteilhaft. Und da bin ich sehr gewissenhaft. Da bin ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich unwohl, wenn ich denke, ich habe jetzt was vergessen, das ist jetzt oberflächlich und nicht ganz richtig. Und ich ärgere mich wahnsinnig, wenn mir mal ein Fehler passiert ist. Und irgendwann habe ich mal einen Vornamen von einem Gitarristen verwechselt. Und das sagt mir dann irgendein Hörer irgendwo bei einer Veranstaltung, hey, das ist mir richtig peinlich.
Du, aber es spricht doch auch für dich. Ja. Und ich finde das wirklich toll, wie du für dieses Thema brennst. Und ich kann nur sagen, go on und mach ganz, ganz lange noch weiter so. Du hast auch das schon erwähnt, du hast im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht und zwar mit dem Titel On Air, Erinnerung an mein Leben mit der Musik. Das habe ich gelesen und es ist wirklich eine Fundgrube an wunderbaren Bonbons aus deinem Leben, aus der spannenden Welt, in der du immer wieder auch in die du eintauchen konntest. Ganz interessant finde ich, man erfährt ja auch, dass du im Jahr 1973 vor einer wichtigen Entscheidung gestanden bist, um an einer Lebenswegabzweigung. Ja. Du warst kurz davor, die Familientradition fortzusetzen und eine Lehrausbildung anzutreten zum Studienrat. Ja. Und wieso hast du es dich dann doch anders entschieden? Magst du das einmal
erzählen? Also ich habe ja Anglistik, Englisch und Geschichte studiert. Ja. Und früher gab es noch nicht den Bachelor- oder Masterstudiengang, sondern man musste dann schon fürs Lehramt studieren. Und dann machte man das erste Staatsexamen und dann ist die Entscheidung, der normale Weg ist, das zweite Staatsexamen zu machen. Dafür muss man in die Referendarzeit. Und an der Schwelle stand ich und dann sagte mein Professor, ach, Herr Urban, machen Sie doch eine Doktorarbeit aus Ihrem Examensthema. Und ich sagte, oh gut. Und damals gab es auch noch ein Stipendium, Graduiertenförderung hieß das. Und da musste man sich bewerben und bekam aber relativ leicht ein Stipendium für 2 Jahre, das einen erstmal finanzierte. Außerdem fing ich ja damals schon an, Sendungen zu machen, Artikel zu schreiben, auch andere Standbeine zu haben. Insofern hatte ich nicht den finanziellen Druck, jetzt zu sagen, ich muss aber jetzt die Lehrerausbildung machen oder so. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank, jetzt kann ich doch was anderes machen und habe dann jahrelang an dieser Doktorarbeit geschrieben, gleichzeitig Radiosendungen gemacht, als Musiker gearbeitet und so weiter. Also ich hatte Freiheiten und bin nicht traurig drüber, obwohl natürlich das vielleicht auch ein ganz interessanter Job gewesen wäre als Oberstudienrat.
Deine Eltern fanden damals Fernsehen ganz schlimm, also ein Werk des Teufels. Wie war denn das dann, dass du gesagt hast, Mama, Papa, ich mache jetzt Radio? War das für sie eher okay oder war das auch ein Kampf, dass sie sagen, ach Mensch, und dann noch mit dieser Musik, dieser schrecklichen, neumodischen Musik?
Nö, das fanden sie okay, dass ich da beim NDR, die kannten ja den Norddeutschen Rundfunk, die lebten ja auch hier so im Sendegebiet bei Osnabrück, Quakenbrück. Ja. Das fanden sie schon gut, aber eigentlich fanden sie nicht so gut, kannst du nicht doch lieber erstmal die Lehrerausbildung zu Ende machen, dann vielleicht den Doktor, so diese Reihenfolge, ne, um das richtig fertig gemacht zu haben. Und ich war auch immer nur als freier Mitarbeiter tätig für den NDR.
Ja, das ist natürlich
bis in die 80er Jahre. Am Ende der 80er Jahre wurde ich dann festangestellter Redakteur. Bis dahin haben sie mir jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, gesagt habe, wann wirst du denn festangestellt? So dieses Ding, man muss doch Sicherheit haben.
Ja,
so.
Ist heute immer noch.
Wann heiratest du denn? Ich sage, ja, ich habe gerade keine Freundin, aber ich hatte und mal sehen, gucken und so. Also insofern, das hat sie sehr als Beamtenfamilie belastet. Vielleicht liegt es auch daran, die kamen eben aus dem früheren Sudetenland, waren also Flüchtlinge, Heimatvertriebene, waren in eine neue Welt gekommen und insofern noch mehr war Sicherheit für sie wichtig. Das spielte sicher auch eine Rolle.
In deinen früheren Zeugnissen stand häufig drin, dass du zu still bist und dich mehr beteiligen musst. Wie passt das damit zusammen, dass du einer der erfolgreichsten Radiomoderatoren geworden bist? Oder widerspricht sich das gar
es
nicht in deinen
komisch.
Augen?
Es ist wirklich wahr. Vielleicht habe ich geträumt, vielleicht war ich nicht immer dabei oder auch ein bisschen faul. Jedenfalls war ich im Unterricht nicht derjenige, der immer den Mund aufgemacht hat. Auch an der Uni erstmal, in den ersten Jahren, war ich so schüchtern, dass ich mich selten gemeldet habe, um in Uniseminaren was zu sagen. Das wurde erst besser, nachdem ich ein Jahr in England gelebt hatte und in Englisch leichter habe gelernt, mich auszudrücken, zu kommunizieren und meine Schüchternheit zu überwinden. Das hat mir extrem geholfen. Und als ich dann wieder kam aus England, dann konnte ich auch vor einer Gruppe von Leuten in einem Uniseminar einfach den Mund aufmachen und mal mutiger zu sein. Das ist wirklich seltsam. Ich war eher der, der neben den Unterrichtsstunden, also in der Pause, meinen Mund aufgemacht hat. Ich hatte ein ziemliches Schandmaul. Ich erzählte immer schon dreckige Witze.
Also du hattest schon dieses Entertainment.
Ja, das hatte ich drin. Ich habe immer mit den großen Jungs, die älter waren und größer als ich, habe ich die unterhalten, indem ich Witze erzählt habe. Manchmal hatte ich die Witze gar nicht verstanden, weil die waren nämlich so ein bisschen schlüpfrig und ich war ein bisschen blöd und naiv und wusste gar nicht, was ich da erzähle.
Ehrlich, ehrlich. Du schreibst in On Air auch über ein sehr ernstes Kapitel. Du hast erwähnt, du warst in England und da gab es leider auch einen schweren Verkehrsunfall 1969, bei dem du dir im zweiten und dritten Lendenwirbel gebrochen hast. Du hättest querschnittsgelähmt werden können. Also du hättest wirklich, das Leben hätte sich ganz dramatisch für dich geändert. Wie sehr hat dich diese Erfahrung für dein späteres Leben geprägt? Ist das schon eine Zäsur im Rückblick oder hast du das Gott sei Dank alles sehr gut dann auch die Jahre später schnell verarbeiten können?
Das ist bei mir ganz seltsam. Also das war ja ein gravierender Einschnitt. Ich lag 3 Monate flach im Krankenhaus.
Beschreibst du ganz intensiv, das
und
ist Wahnsinn.
Ich konnte dann auf einmal wieder die Muskeln bewegen und die Nerven sind nicht wiedergekommen, die sind gelähmt geblieben. Aber ich hatte so ein unfassbares Glück, 1 Zentimeter weiter höher der Bruch, dann wäre ich querschnittsgelähmt. So, und trotzdem habe ich meinen Optimismus nie, meine positive Einstellung nie verloren. Und auch später kam ich ja zurück nach Deutschland, nachdem ich in England dieses Jahr verbracht hatte und konnte auch noch nicht richtig wieder gehen, musste also immer mich abstützen und so weiter. Und habe das dann aber überwunden, bin dann wieder, habe wieder angefangen Sport zu machen, Fußball zu spielen, Tennis zu spielen und Ski zu fahren. Aber natürlich war dieser große Unfall auch wahrscheinlich der Grund für meine späteren Hüftprobleme. Denn da hatte ich wohl einen Riss im Hüftgelenk, der nicht bemerkt worden war. Und der hat dann dazu geführt, dass meine Hüfte operiert werden musste. Da hatte ich dann 2004 eine schlechte Operation, die misslungen war. Und danach ständige Probleme, so dass ich jetzt praktisch gehbehindert
bin. Ja, du Armer, das ist wirklich eine der Schattenseiten deines tollen, kostbaren Lebens, ne, dass du da wirklich jeder hat seinen, aber das
und
tut
das
mir auch
war
so leid.
Das ist so negativ, ich zum Beispiel mit meinen kleinen Kindern nicht spielen konnte, Fußball spielen. Ich hatte immer Operationen, war nicht beweglich genug. Ich konnte mit ihnen nicht zum Skifahren fahren oder ihnen zum Fußball gehen oder so. Und das ärgert mich im Nachhinein extrem. Obwohl ich damals, wenn ich so durch solche Täler durch muss, immer eher positiver Stimmung bin. Nach dem Motto, okay, das ist jetzt passiert, da müssen wir da durch und dann gehen wir in die Reha und dann geht's weiter irgendwie. Aber im Nachhinein ist das schon ein ganz, ganz tiefer Einschnitt gewesen und der mich schon sehr belastet hat.
Auch da ist es so, dass die Musik eine wichtige Rolle gespielt hat. Also du schreibst das auch ganz anrührend. Musik hat dir auch dabei geholfen, das zu durchstehen. Also ein Song von Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, ist da zum Beispiel genannt. Würdest du auch sagen, also einerseits ist es deine positive Grunderstellung, aber auch Musik hat dir geholfen, ne? Zum Heilungsprozess.
Die Musik, die damals gerade aktuell war, war seltsamerweise gerade sowas wie Bridge Over Troubled Water. Das war gerade der Nummer 1-Hit. Und du hörtest dauernd immer diese Sachen und das englische Fernsehen hatte dann auch so schöne Shows wie Top of the Pops und so. Dann sahst du sowas und hörtest Radio und ich bekam auch immer von Freundinnen und Freunden aus England, die ich kennengelernt hatte und die kannte ich ja erst ein paar Monate, täglich Besuche und das waren weite Fahrten in die Klinik, in der ich lag und das hat so viel Unterstützung gegeben und das so Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit, aber auch musikalische Sachen, die mich einfach getröstet haben, das fand ich einfach ganz toll. Also insofern, das hat schon sehr geholfen.
Peter, natürlich muss ich mit dir auch über den ESC sprechen, auch wenn dir wahrscheinlich die Ohren klingeln, aber viele kennen dich eben auch als Mr. ESC. Du hast es 25 Jahre wunderbar gemacht. Deine Kommentare waren auch ein Teil des Kultes in Deutschland. Wie hast du denn die diesjährige Show gesehen, mit was für Gefühlen, weil du hast sie mit deiner Family gesehen, das erste Mal nach 25 Jahren.
Also meinen Kindern habe ich noch nie, die waren ja noch gar nicht da, als ich das gemacht habe. Und saßen nun da, die Kinder waren extra gekommen, die wohnen jetzt in Lübeck, sind extra gekommen und wir saßen da auf der Couch und es war sehr lustig, weil meine Kinder sehr gute Kommentare hatten. Und ich saß natürlich da und habe überlegt, ja, wie hätte ich das jetzt gesagt und kann man das so sagen oder lieber nicht und so. Aber es war für mich schmerzhaft auch, weil ich eben so gerne dabei war. Und auch kriegte ich in den Tagen davor, aus Malmö bekam ich Nachrichten, Videonachrichten oder auch SMS oder WhatsApps von meinen Kollegen, die sagten, auch schade, dass du nicht da bist und so weiter, schöne Grüße und so.
Stich immer, Stich ins Herz immer noch.
Und das war schon schwierig, aber trotzdem, ehrlich gesagt, musikalisch fand ich diesen ESC wirklich schlecht. Also in die letzten beiden Jahre, auch der letzte, den ich gemacht habe in Liverpool, der war eher durchschnittlich und hat mit einer langweiligen Siegerin. Und diesmal war der Gewinner wirklich eindrucksvoll, fand ich, aus der Schweiz. Aber der ESC ist in meinen Augen in einer Gefahr. Alles muss jetzt immer schrill, knallig, extrem auffällig sein und dabei geht manchmal die Qualität der Musik verloren.
Show über Substanz, musikalischer
genau.
Substanz.
Aber was mich beruhigt ist, dass die, wo nur Show vorhanden ist, dass die ganz schlecht bewertet wurden. Also UK, nur reinste Show mit einer wirklich abartigen Show. Also ich meine, das kannst du in irgendeinem Club machen, aber doch nicht vor 100 Millionen Zuschauern mit Familien drin. Oder Spanien. Aber wo die Musik nicht gut genug ist, da stand keine Musik dahinter, dann haben sie auch schlecht abgeschnitten. Aber Irland zum Beispiel auch mit einem schrillen Auftritt, eine Hexe wird exorziert und so weiter, war aber musikalisch spannend und wurde Platz 5 oder 6. Also oder Schweiz, auffällig, aber musikalisch vielfältig und interessant. Also das hat mich schon beruhigt. Aber was mir fehlt ist, in der heutigen Popmusik, die berühmtesten Künstlerinnen, Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, sind sehr erfolgreich mit langsamen, schönen Songs, Balladen. Wo war bei diesem ESC eine Ballade? Nichts. Also das ist ein grandioser Fehler. Man kann erfolgreich sein mit ruhigen, feinen Songs, die eine schöne Melodie haben. Man muss nicht nur einfach draufhauen immer. Und da muss der ESC aufpassen, dass er nicht in eine Ecke gerät. Dann verliert er nämlich die Basis des großen Publikums, des Familienpublikums. Und da würde ich mal die Warnsignale aufstellen.
Aber das Pendel schlägt ja auch manchmal extrem aus. Genau. Und ich kann nur hoffen, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung geht. Nun ist es so dieses hätte und was wäre, wenn, du sagst, dass es schon ein kleiner Stich manchmal war ins Herz, wenn dann liebe Kollegen nicht angemost haben. Aber es war einfach eine Entscheidung und du bereust es auch nicht, ne, dass du jetzt aufgehört hast.
25 Jahre waren ja auch eine lange Zeit.
Sagen, ne?
Und weißt du, auch wenn es jetzt noch ich fühle mich ja fit genug, hätte es auch noch 2, 3 Jahre machen können, aber irgendwann wären dann Stimmen immer mehr, automatisch Stimmen mehr gekommen. Wann hört der alte Sack endlich auf? Und das will niemand hören.
Klar,
insofern, und mein Nachfolger hat es ja okay gemacht, hat er das solide gemacht und der wird in seine Rolle reinkommen und jeder macht es natürlich anders, das ist ganz klar. Aber insofern ist das Erbe auch gut verwaltet und er hat es ja auch in dem Stil so ähnlich gemacht, wie ich es gemacht habe.
Sich inspiriert bei dir.
Genau, jeder hat aber eine eigene Linie und bin vielleicht öfter auf die Musik eingegangen, weil ich eben sehr musikaffin bin insofern. Aber nein, das war schon okay.
Nach 25 Jahren ESC fällt hier spontan ein absoluter Gänsehautmoment ein, weil das waren ja wahrscheinlich so viele Sachen, das ist jetzt zerrattert in deinem Kopf, aber was dir sofort durch den Kopf geht, wo du sagst, das ist einfach eine unvergessliche Geschichte gewesen und es muss gar nicht jetzt wegen mit dem Siegertitel verbunden, sondern das ist vielleicht einfach, was dich so berührt hat.
Also schon am berührendsten fand ich den Auftritt dieses portugiesischen Sängers. Ganz leise, ganz still, stand da ganz alleine, singt dieses traurige, diese schöne Liebesballade.
Fado an Klängen, ne?
Wunderbar, auf Portugiesisch. Und dass der dann auch noch gewinnt, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber das hat mich sehr berührt.
Ja.
Und das zeigt auch, beim ESC musst du nicht mit Feuerwerk und großem Theater auftreten, sondern du kannst einfach nur ein schönes Lied singen. Das reicht. Also das war einer der berührendsten Momente, die ich da erlebt habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Eine Frage noch zum Abschluss zu diesem ESC-Komplex. Wenn du in die Zukunft blickst und keiner hat eine Kristallkugel, aber nach diesem doch sehr ordentlichen 12. Platz von diesem Jahr mit Isaac, was würdest du dir wünschen? wünschen, wo die Reise hingeht? Du hast ja schon gesagt, mehr Mut auch mal wieder zu toller Komposition, zu einer Ballade. Oder wird es auch Sinn machen, vielleicht nochmal sich komplett neu zu erfinden? Weil es ist ja so, dass es die letzten Jahre immer so ein bisschen Geächtze waren. Und es ist ein bisschen gemein, weil der NDR ja das viele Jahre super erfolgreich ausgerichtet hat. Aber es gab ja auch inzwischen kritische Stimmen, die sagen, jetzt muss Stefan Raab mal wieder ran. Ne? Und da muss man eine richtige Frischzellenkurse, geht es nicht weiter. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft?
Also Stefan Raab ist da auch nicht die Lösung. Der hatte nun auch Glück, dass er zufällig Lena dann in seinem Guckkasten hatte. Die hätte aber jeder entdeckt, weil die so gut war. Sein großes Verdienst ist zum Beispiel jemand wie Max Mutzke, über eine Seitenschiene, über eine Wildcard damals in den Wettbewerb hereinzuziehen. Und seine Verdienste sind unbenommen, die sind groß. Aber er war auch mit seiner Company, mit seiner Produktionsgesellschaft Raab TV, bis 2017 an der Vorauswahl der deutschen Titel stark beteiligt. Das hat nicht der NDR alleine gemacht. Der war zwar federführend, aber es wurde von Brainpool und Raab TV durchgeführt. Insofern auch für diese eher schwache Auswahl von Songs oder auch Künstlerinnen und Künstlern war er mitverantwortlich. Ich finde, es ist jetzt schon auf einem ganz guten Weg. Man muss noch mehr, finde ich, weggehen von reinen Mainstream-Titeln, die da vorgeschlagen werden. Man kann mehr auch auf außergewöhnliche Dinge gehen, die man da vorschlägt. Und mit diesem Mut hat man beim ESC oft mehr Erfolg als mit einem durchschnittlichen Mainstream-Titel.
Also Mut.
Diesmal hatten wir auch wirklich einen tollen Sänger, wirklich guten Sänger, einen soliden Song. Und ehrlich gesagt, er war ein ziemliches Unikat in diesem breiten Angebot. Denn das waren ja alles wirklich schrille, rockige, knallige, komische Sachen. Und da war er doch eher normal. Und das war wohltuend. Insofern hatte er da eine gute Chance. Aber trotzdem muss man in Zukunft gucken, auch mal Künstler animieren, da mitzumachen, die nicht unbedingt Neulinge sind, sondern vielleicht erfahrene Leute sind. Diesmal war es schon wirklich ganz gut in der Auswahl, aber es kann noch vielfältiger sein, finde ich. Und ob das Publikum auch abstimmen sollte, das deutsche Fernsehpublikum, da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil wenn du vom Fernsehpublikum auch zu 50% dich beraten lässt, dann kriegst du den normalen Durchschnitt. Die speziellen Dinge, die kriegst du nur, wenn du das selbst aussuchst oder wenn du auch den Jurys will ich da nicht vertrauen. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, ey, wir haben hier ein Gremium, wir suchen was ganz Besonderes aus, wie es in Österreich gemacht wird. Die lassen das nicht vom Publikum wählen. Und wir machen das vielleicht mal so, das wäre vielleicht mal eine Idee. Aber wie gesagt, eine größere, vielfältige Auswahl. Natürlich Künstler, die ich eigentlich liebend gerne da gesehen hätte, wie Johannes Oerding. Der wird das nicht mehr machen.
Nein, ich glaube auch.
Zu erfolgreich.
Ja, ja.
Aber eigentlich schade, weil der hätte da die Bühne gerockt. Der hätte das abgeräumt.
Ich glaube, der ESC wird auch weiter Kult bleiben. Du hast zu Recht gesagt, man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr jetzt zu so einer Showklamotte verkommt mit rein billigen Effekten. Aber ich glaube, das hat so einen festen Platz auch in den Herzen von vielen Menschen, auch von jungen Generationen. Das ist ja das Tolle, dass es immer weiter erlebt.
Immer jünger, ja, genau.
Ja, insofern. Super. Peter, du hast ein unglaublich spannendes, tolles Leben mit ein paar auch Niederlagen, dass du diesen schlimmen Unfall hattest, dass du mit der Hüfte schon seit 20 Jahren Probleme hast. Was tust du denn heute dafür, dass du auch im Alltag immer mal wieder so deine Wow-Momente hast, sodass du das Leben ganz bewusst erlebst? Weil wir sind ja häufig auch in Zwängen gefangen. Wir sind im Alltagstrubel gefangen. Du hast einen sehr straffen Terminplan. Du bist viel unterwegs. Wie nimmst du dir da ganz gezielt auch mal so eine Oase, dass du mal innehältst und auch einfach dankbar bist und sagst, wow, es ist einfach so toll, was in meinem Leben passiert.
Das passiert zu wenig eigentlich, dass ich reflektiere und sage, was will ich jetzt eigentlich machen? Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Da bin ich manchmal noch getrieben von Terminen und habe dann auch schon mal ein, zwei Sachen gemacht, die eigentlich überflüssig waren. Am besten nachdenken kann ich eigentlich, wenn ich im Garten sitze, die Sonne scheint und ich mal nachdenke. Aber dann ist bei mir auch immer so eine Unruhe, dann muss ich auch mal gucken, was gibt's denn für neue Posts bei Instagram.
Also,
ich bin auch so. Oder, da ist doch eine Tour de France Etappe oder Wimbledon ist. Ich muss doch mal gucken, wie das da abläuft. Da bin ich manchmal jemand, der gar nicht mit der Zeit hinterherkommt. Ich will auch immer die Süddeutsche Zeitung jeden Tag vorlesen, schaffe es aber nicht ganz. Oder andere Dinge. Also, ich finde, dass ich immer noch zu wenig Zeit habe und dass ich manchmal vielleicht Sachen mache, mit denen ich die Zeit vergeude. Das werfe ich mir auch vor.
Stichwort Zeit. Verfluchst du manchmal die Tatsache, dass leider ja die Zeit immer schneller verfliegt, ja, je älter man wird? Also das merken wir alle. Wenn man irgendwie 15 ist, dann ist es irgendwie jedes Jahr eine Ewigkeit. Und jetzt, ich meine, in den 50ern, 60ern, 70ern, das geht immer schneller. Ist das dann umso mehr für dich ein Ansporn, zu sagen, hey, lieber ein bisschen filtern. Also die Zeit ist kostbar und ich...
Nur manchmal fällt das Filtern schwer, das weil da kommen dann wieder immer wieder neue Dinge, überraschende, organisatorische Dinge. Dann ist da im Haus was kaputt. Dann müssen Handwerker organisiert werden. Da musst du auf einmal, ich muss mal wieder zum Arzt. Da musst du zu der Untersuchung oder brauche ich jetzt noch eine Impfung oder sonst was. Also es gibt immer wieder Dinge, die dich aus dieser Ruhe rausbringen. Das ist das ganz normale Alltagsleben.
Ich wollte sagen, das gehört auch dazu.
Und besonders, wenn man dann hat man Kinder, die zwar jetzt nicht mehr zu Hause leben, aber die auch trotzdem natürlich einen brauchen als Ratgeber oder organisatorisch Krankenversicherung und diese ganzen Dinge sind ja alle zu erledigen. Die Steuer und dann meine Frau, die ihren eigenen Job hat und da bist du voll im Betrieb eigentlich. Also manchmal wünsche ich mir noch eine Spur mehr Ruhe.
Aber du bringst es auf den Punkt, das Leben ist halt nicht immer nur aus Highlights, es sind manchmal auch verdammt langweilige Dinge, normale, die müssen aber erledigt werden, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Was war das Mutigste, was du in deinem Leben gemacht hast, wenn du so zurückblickst?
Weil schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also manchmal waren das gar nicht bewusste Schritte, sondern eher zum Beispiel eine Segeltour durch die Karibik, wo wir beinahe abgesoffen wären. Also das war zwischen den Virgin Islands und Anguilla. Es war hoher Seegang und ein Sturm und unser GPS fiel aus und wir fuhren auf ein Riff und ich glaube, es war wirklich haarscharf am absoluten Untergang. Der Skipper wusste nicht mehr genau, wo wir waren. Und das war natürlich kein bewusster, mutiger Schritt, sondern man dachte, oh, wieso, ist doch kein Problem hier. Ne? Und im Nachhinein wird der ganz komisch dabei. Aber richtig mutige Schritte, ach, da freue ich mich, dann habe ich mich immer gefreut, oh, jetzt bin ich diese steile Abfahrt, die Belvard in Val d'Isère runtergefahren oder sowas. Also, wo ich dachte, das kann ich nie schaffen und habe das geschafft.
Aber
und solche Sachen sind schon toll gewesen. Mutig war ich manchmal nicht. Zum Beispiel, dass ich meine Tochter zu spät kennengelernt habe, weil ich erst zweifelte, ob ich denn ein Vater sein wollte und erst sie nach über einem Jahr kennengelernt habe. Das war eher nicht mutig, sondern das war eher schlecht und feige. Insofern, also da werfe ich mir eher Sachen vor.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Weil das ist ja auch eine Sache. Ich finde das toll, wenn man als Kind durch die Welt geht und man erlebt so viel, man probiert so viel aus. Und je älter man wird, desto mehr ist man ja auch in den Dingen im Positiven gefangen, die man kennt. Und man scheut so ein bisschen vor neuen Versuchen zurück. Und
plötzlich bin ich mal wieder Rad gefahren, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Und das fand ich nur wirklich klasse.
Ja, und das
weil
ist
das
ja auch
für mich sehr wichtig ist eigentlich.
Für die Banja.
Ja, für die Muskulatur.
Ja, ja.
Besser als gehen eigentlich.
Ja.
Und solche Sachen. Da dachte ich, oh, hast du doch ein bisschen Angst oder so. Also solche Sachen, das sind so kleine Sachen, über die man sich freut. Oder man geht endlich mal wieder, und man war so lange nicht weg und man geht endlich wieder in ein Konzert oder sowas.
Aber sowas zum ersten Mal, also ich meine, zum Beispiel, ich bin bis heute nie in einem Ballon gefahren, sowas meine ich auch. Ne?
Nee, sowas habe ich lange nicht gemacht. Also so richtige Mutproben habe ich lange nicht gemacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal auf einem Kreuzfahrtschiff fahre. Und dann habe ich es doch gemacht und das war sehr schön. Insofern Dinge, aber so eine richtige Mutprobe, die fehlt mir. Da fehlt mir ein bisschen der Mumm im Moment.
Ja, aber nochmal, also ich meine auch mit deiner Einschränkung, also das ist, du wirkst wirklich wie ein junger, agiler Mann, aber der Körper macht halt dann teilweise Faxen. Ja. Ne? Und das ist das Gemeine.
Das ist das Gemeine, dass ich auch sonst sehr gesund bin.
Ja.
Dass ich also extrem gut dabei bin eigentlich und dann nur diesen Mist da unter habe.
Und viele Männer, das ist ja gerade bei den Männern so, dass die gerne die eigene Verletzlichkeit und jetzt gar nicht emotional die körperliche Verletzlichkeit verdrängen. Nun hast du schon als junger Mann diesen extremen Einschlag gehabt mit deinem schlimmen Unfall, aber wann ist dir das erste Mal wirklich bewusst geworden? Unser Körper ist verwundbar und wir müssen auf diesen Körper aufpassen und der, also ging das mit dem Hüftproblem los oder?
Ja, war man doch eher sorglos. Ehrlich gesagt, habe ich dann, gut, man hat da so ganz normales Leben geführt. Man ist in die Bar gegangen, hat getrunken hat man lang geschlafen, dann war es wieder alles weg. Aber das Da war man unbewusster. Das muss ich schon sagen. Da bin ich natürlich, nachdem ich diese Krankheiten, also diese auch die Operationen hatte oder so, bewusster geworden, in der Tat. Und achte da auch mehr drauf.
Was sind für dich die schönsten Seiten des Älterwerdens und worauf kannst du am besten verzichten? Jetzt unabhängig von dem körperlichen Sperrenzen, das ist ja klar, dass du da keinen, da hatte niemand Bock drauf, ne, wenn man eingeschränkt ist durch, weil ich, es ist ja eine Ambivalenz, ne, das Älterwerden ist was Wunderbares, aber es hat ja auch Schattenseiten.
Auf der einen Seite bedauert man Sachen, die nicht so gut sind, wo man meint, man hat früher in einer besseren Zeit gelebt. Ich hatte nun das Glück, in einer friedlichen Nachkriegszeit zu leben und aufzuwachsen, wo man sich zwar Gedanken gemacht hat über Probleme in der Welt und es gab immer irgendwelche Kriege oder Hungersnöte, aber die kamen nicht so nah ran an einen. Insofern belastet mich die heutige politische und soziale Lage schon sehr. War immer jemand, der meinte, für Gerechtigkeit fighten zu müssen oder für Toleranz und für Miteinander. Und da kriege ich manchmal sehr starke Beklemmungen, wie das in der Zukunft aussehen soll. Auch wie die Zukunft meiner Kinder aussieht. Werden die so sorglos leben können? Oder wie kommen die durch diese wirklich drohenden Probleme auf verschiedenen Ebenen? Wie werden die durchkommen? Das geht mir schon oft nicht aus dem Kopf. Und auf der anderen Seite hilft schon eine positive Erfahrung. Also ich will nun nicht sagen, dass ich weiß, wie die Dinge laufen. Ich bin immer noch naiv und lerne immer wieder neue Dinge dazu. Aber gewisse Erfahrungswerte hat man, die einen so ein bisschen ruhiger auf Sachen schauen lassen können. Aber mich beunruhigen doch schon viele Sachen heute. Das hätte ich mir schöner gewünscht. Also ein gelasseneres Umgehen.
Verdammt herausfordernde Zeiten, das will ich dreifach unterschreiben. Wann ist dir das erste Mal tatsächlich bewusst geworden oder wann hast du dich damit arrangiert, dass unser aller Leben leider endlich ist? Und was geht da in dir vor, wenn du über diese Tatsache nachdenkst oder eben auch mal über den Tod? Ich wünsche mir, dass du noch 30 Jahre, also ne, dass du 100 wirst mindestens. Aber was geht da in dir vor? Gerade wo du so vital bist und so jung geblieben und so viel Energie hast und eigentlich wahrscheinlich dich gar nicht auch als 76 fühlst. Ne?
Nee,
so.
Tue ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das kommt einem natürlich besonders sehr nah heran, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist. Also als meine Eltern gestorben sind, mein Vater, meine Mutter, das hat mich schon sehr betroffen. Oder Klaus Wellershaus, mein Mentor beim NDR, der mich überhaupt da reingebracht hat, hätte ich den...
Ohne den Klaus wärst du nicht jetzt...
Nee, genau, wäre ich nicht hier, weil ihm habe ich einen Brief geschrieben, der hat geantwortet und dadurch kam ich überhaupt da rein. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich Lehrer. Aber nein, diese Begegnung mit Dingen, die mit Tod zu tun haben. Auch so, wenn Leute sterben, die man so Roger Willemsen stirbt oder Roger Cicero, den ich nun kannte und andere, wenn die sterben und auf einmal du bist konfrontiert, well, die sind jetzt viel jünger als du und da kommt man wirklich ins Grübeln. Das dauert dann aber nicht lange.
Nee, weil das ist ja auch, es blockiert einen ja auch.
Ja,
ne?
Also, man hat dann doch das Ding, wenn ich jetzt nur immer vorsichtig sein will und nur immer darauf achte und dass ich keinen Fehler mache oder dann ist es ja auch kein Leben mehr. Es macht ja dann auch keinen Spaß. Man will ja Sachen machen und so. Es gibt ja Leute, die dann aus Angst im Alter nur noch rumsitzen zu Hause oder gar nicht mehr rausgehen oder auch leider keine Freunde haben oder auch keine Kontakte. Das ist wirklich das, wo ich wirklich mich freue, dass ich da ein anderes Leben habe. Komm unter Menschen, hab Kontakt zu allen Altersgruppen und bin zusammen mit anderen Leuten, mit denen ich gerne zusammen bin. Das ist schon wichtig.
Bist du denn generell ein spiritueller oder auch gläubiger Mensch? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod und an die Wiedergeburt oder bist du eher nordischer Atheist?
Also da bin ich eher neutral, weil ich weiß es nicht und ich kann es nicht wissen. Ich bin katholisch aufgewachsen, erzogen. Aber
klar, stimmt, du bist ja Niedersachsen, ne?
Niedersachsen.
Ja, und da ist,
in der Gegend war es also gemischt, protestantisch, katholisch, aber ich habe dann den Kontakt zur Kirche verloren. Bin im Grunde schon ein spiritueller, emotionaler Mensch, weil ich glaube an irgendwelche schönen Dinge. Es sei es ein großartiges Stück Musik, das ist für mich auch, sagen wir mal, göttlich. Aber an eine höhere Macht, die nun alles bestimmt, das kann ich nicht glauben, weil dann würden die Sachen in der Welt besser laufen. Und an eine Institution wie die Kirche kann ich auch nicht glauben, denn die hätte dann nicht solche unfassbaren Fehltaten vollbracht, wie sie nun passiert sind. Und insofern halte ich von diesen Organisationen und Institutionen gar nichts.
Aber apropos höhere Macht, wie viel ist denn in deiner Erfahrung nach im Leben tatsächlich so eine Art Vorherbestimmung und wie viel, also Schicksal, ja, Vorherbestimmung und wie viel ist tatsächlich, liegt in unserer eigenen Hand?
Es ist wirklich komisch. Ja. Ne? Man weiß das nicht genau abzuwägen, aber eindeutig gibt es so eine Art Schicksal oder es gibt Zufälle und die sind mir nun häufig passiert. Ob die nun einfach automatisch gekommen sind, das weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich auch was dafür getan, weil wenn ich nicht nach London gefahren wäre, in dieses Konzert gegangen von Cream, hätte ich damals nicht den ersten Auftritt von Jimi Hendrix gesehen. Oder
bevor er den Durchbruch hatte, ne?
Also genau. Da kam der gerade nach London, aus New York. So, und das ist mir häufiger passiert, sowas, wo ich dann denke, ja, ist das jetzt reiner Zufall oder warum schreibt mir Klaus Wellershaus zurück? Vielleicht hat ihn ja doch interessiert, was ich geschrieben habe und er hat gemerkt, ach, da ist vielleicht jemand, der auch was beizusteuern hat oder so. Also es ist immer eine Mischung. Ich glaube, den Zufällen und dem Schicksal kann man auf die Sprünge helfen, wenn man selbst interessiert, aktiv, engagiert ist. Wenn man nur bequem auf der Couch sitzt und die Dinge so passieren lässt, dann kommen die Zufälle und die Schicksale auch nicht.
Aber diese Neugierde, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, die du ja hast, ist das einfach, würdest du sagen, in dir drin oder kann man da auch was ganz bewusst für tun, um sich die zu erhalten? Du hast ja gesagt, es wäre traurig, wenn man nur noch zu Hause sitzt und du würdest auch eingehen, wenn du nur noch irgendwie den Garten machen könntest und Zeitung lesen. Das reicht dir ja nicht. Du bist ja ein neugieriger Mensch.
Also ich glaube, das war immer schon in mir drin. Ich war schon als Kind so. Ich wollte unbedingt, wir hatten keinen Fernseher. Ich wollte alles über die Olympischen Spiele wissen. Ja. Und dann musste ich ja die Zeitung ausschneiden und aufkleben oder Radio hören. Oder habe mich eingeschlichen bei meinem Bruder, der mich mitgenommen hat. Der ist 4 Jahre älter, zu seiner Freundin. Ich war damals 12, so ein kleiner pickeliger Junge. Und der hat mich mitgenommen, damit ich den Endlauf von Armin Hari in Rom bei den Olympischen Spielen sehen kann. Und solche Dinge. Ich meine, da war ich sicher nervig. Da war ich wirklich wahrscheinlich ein kleiner, neugieriger Kerl. Und irgendwie habe ich mir das schon erhalten. Und das brauchst du.
Was ist, wenn du auf dein Leben zurückblickst, was ja bisher wirklich einzigartig ist? Also ich glaube, das kannst du bestätigen. Das ist ein großes Geschenk, was du schon alles an tollen Dingen erleben konntest. Aber was sind für dich die Essenzen, dass du heute sagen kannst, ich hatte bisher ein wunderbares und auch ein zufriedenes Leben? Was sind da im Rückblick für dich die wichtigsten Dinge gewesen, die du ja auch selbst aktiv gemacht hast, um heute sagen zu können, ja, es ist ein tolles Leben, das ich führe?
Dass ich das tun konnte, was mir wirklich Spaß gemacht hat, mich mit einer Materie zu beschäftigen, mit Musik und das sogar noch nicht nur als Hobby oder als Fan, sondern als Profi, als Musiker, als Journalist, als Radiomann, dass ich das weitergeben kann und dass ich damit Leute auch teilweise glücklich gemacht habe. Das Gefühl zu haben, dass du Leuten was gegeben hast, gibt dir selbst auch eine unglaubliche Zufriedenheit, dass du doch irgendwas gut gemacht hast. Und dieses Gefühl zu haben, ist einfach großartig. Ja. Und das noch mit einer Sache, die einem auch noch Spaß gemacht hat. Denn man kann ja auch erfolgreich sein in jedem anderen Beruf und hat auch positive Dinge bewirkt. Aber wenn man die Tätigkeit nicht gemocht hat, dann ist es nicht so schön. Aber so ist es perfekt.
Das größte Geschenk im Leben, dass man mit dem, was man vom Herzen liebt, Geld verdienen kann und sein Leben irgendwie gut leben kann. Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenscredo, das dir jetzt spontan einfällt? Es gibt Tausende, wissen wir alle. Aber Kalendersprüche sind nicht per se doof, weil sie beinhalten viele Wahrheiten. Hast du irgendeinen schönen Satz, der dir einfällt jetzt?
Also es ist schwierig.
Das sprudelt im Kopf.
Ne? Ich hasse Ungerechtigkeit. Also ich möchte, dass Leute gerecht behandelt werden, auch ich selbst gerecht behandelt werde. Und ich finde schon, dass die Leute sich irgendwie schon ihre Träume bewahren sollen. Dass sie echt versuchen sollen, auch in jeder Situation, wenn es kleine Schritte sind, Ideale zu haben oder Dinge, die sie unbedingt erreichen wollen. Und das hilft einem auch in schweren Zeiten.
Also Träume, findest du, sind ganz was ganz Wichtiges, ne? Wir halten, also ohne Träume wäre das Leben ja auch nichts.
Und natürlich auch nicht naive Träume, sondern auch realistische Träume. Ja, das ist ja manchmal das Problem, dass Leute sich Illusionen machen von Dingen, die gar nicht passieren können.
Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Peter mit auf den Weg geben, mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast?
Bleib so, wie du bist, bleib neugierig, aber pass manchmal auf, dass du nicht zu naiv in Dinge reingehst mit zu viel Vertrauen, ein wenig mehr Kritikfähigkeit, also manchmal auch ein wenig mehr Vorsicht. Das wäre gut.
Ich danke dir herzlich, dass du heute da warst. Ich wünsche mir sehr, dass du uns noch lange erhalten bleibst, dass du noch viele, viele Sendungen machst, dass du deinen Podcast noch viele Jahre weiter betreibst. Vielleicht gibt's ja auch noch ein zweites Buch, wer weiß. Es muss ja nicht um dein Leben gehen. Wer weiß, was dir noch im Hintergrund, ne? Also auch, dass das Buch.
Irgendein Roman.
On Air, ne?
Also, oder wahrscheinlich die Late-Night-Geschichten.
Genau.
Die aber fiktiv erzählt werden müssen. Sonst gibt's Persönlichkeitsrechte.
Kriegst du gleich irgendwelche Klagen vom Anwalt. Danke, dass du heute da warst, lieber Peter.
Danke, Alexander.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.